Wir befinden uns am Ende des Epheserbriefes und lesen heute die Verse von der Waffenrüstung Gottes. Also nicht nur von der Waffenrüstung schlechthin, sondern der Waffenrüstung Gottes, was hier bedeutet, dass Gott etwas gibt, womit wir bekleidet sind und geschützt sind. Dass es sich nicht um eine Rüstung handelt, die wir selber bauen und anziehen können, sondern die geschenkt wird und in der wir dann leben und dienen dürfen. Ich lese uns dazu die Verse 13 bis 17. Um deswillen ergreift den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten mögt. So steht nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichtes und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, und betet stets in allen Anliegen. Das ist der Vers 18a noch gewesen. Die Waffenrüstung Gottes ist vonnöten, damit wir im Auftrag Jesu leben können. In anderen Übersetzungen steht nicht Harnisch, sondern Waffenrüstung Gottes. Damit wir bestehen können gegen die listigen Anläufe des Teufels. Die sind ja vorhanden. Und der große Freiraum, den er sich bei vielen geschaffen hat, ist, dass viele das gar nicht glauben. Sie denken, so sicher zu sein. Christen denken manchmal, sie können alles bewerkstelligen. Sie sind schon korrekt und die Macher. Und gerade da gewinnt der Widersacher den größten Freiraum, seine listigen Angriffe zu starten. Den Menschen wieder aus dem Glauben in das Denken zu bringen. Es ist eins seiner beliebtesten Anfechtungen, dass der Verstand wieder über Glaube gesetzt wird. Aber Glaube soll über Verstand bleiben. Das, was der Verstand nicht mehr denken kann, soll Substanz im Leben der Kinder Gottes sein und bleiben. Wir haben im Epheserbrief von vielen wunderbaren Dingen in der Gemeinde Jesu gesprochen. Das sind alles Dinge, die wir überhaupt nicht denken können und tun können. Dass wir in Wegen gehen sollen, auf Wegen, die wir eigentlich gar nicht kennen und doch gehen. In Werken tätig sein sollen, die wir gar nicht bereitet haben und auch nicht ausführen können, aber die Gott bereitet hat, dass wir sie tun. Alles eigentlich Unmöglichkeiten. Unmöglichkeiten für uns, auch als fromme Menschen. Darum ist es notwendig, dass wir im Stand des Glaubens bleiben und im Glauben auch handeln können. Denn Jesus Christus sagte doch zu seinen Jüngern, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und damit meinte er ja kein anderes Leben als das seinige. Er sagt nicht, ich lebe und ihr lebt mal auch irgendwie. Nein, ich lebe und ihr sollt auch das Leben haben, was ich bin. Und um dies zu haben und darin zu bleiben, braucht es eben nicht nur eine Waffenrüstung, sondern die Waffenrüstung Gottes selbst. Damit wir wahrlich widerstehen können dem Widersacher, den listigen Anläufen, die er immer wieder unternimmt, um den Auftrag Jesu, gehet hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur, nicht nachkommen zu können. Er will, der Widersacher, dass das aufhört. Und wir beklagen das ja auch manchmal unter den Christen, dass sie gar keine Missionare mehr sind. Dass sie nur noch sich selbst leben, in eigener hoher Erkenntnis, aber nicht mehr den Nächsten sehen und ihm auch nicht mehr Jesus bezeugen. Nebenbei gesagt, da habe ich mich sehr gefreut und freue mich immer wieder. Ich habe heute noch mal meine Frau besucht und dann weiß sie immer zu berichten von guten Gesprächen und Kontakten. Da winken mir schon die Zimmerpatientinnen auch noch zu, wenn ich da hinkomme. Dann frage ich meine Frau, wer war denn das? Ach, das ist die Frau da in meinem Zimmer. Die hat mir ihr ganzes Leben erzählt und das Leid und dann kommt man vom Evangelium reden. Das ist die Hauptsumme. Der Arzt, der ist so ein bisschen abweisend, weil er ja doch, er will doch ein bisschen Kompetenz für sich behalten. Ja, den Gott über ihn, na, das ist noch zu schwierig. Deswegen geht er noch nicht so aufs Evangelium ein. Aber das ist doch die Hauptsache. Sind wir gesund oder krank? Wir dürfen, weil wir es wissen, den Namen Jesu verkündigen. Aber der Widersacher möchte mit seinen listigen Angriffen das verhindern. Die Waffenrüstung, so sagten wir, ist also die Waffenrüstung Gottes. Das ist Jesus Christus selbst. Weil nur er immer tut, was der himmlische Vater will. Er wird gehört. Und ist er in unserem Leben, dann werden auch wir gehört. Ist er unser Schutz, dann bleiben wir auch beschützt. In Johannes 11, Vers 42 sagt er, nachdem er gebetet hat, Vater, erhöre mich wegen Lazarus, dass deutlich wird, ich bin der Herr über den Tod. Ich weiß, sagt er, dass du mich alle Zeit hörst. Alle Zeit hörst. Darum brauchen wir Jesus Christus, ihn als Rüstung, weil er alle Zeit vom Vater erhört wird. Jeder Widerstand wird gebrochen, weil Jesus für uns bittet, wenn wir in seiner Gegenwart bleiben. In 2. Korinther 10 sagt der Apostel Paulus, Vers 4, denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig vor Gott zu zerstören Befestigungen. Wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Also es handelt sich hier nicht um eine persönliche Waffenrüstung, einen guten Glauben, ein gutes Vertrauen, ein sich zusammenreißen und gegen den Strom schwimmen, sondern es handelt sich um das, was Gott gibt und geben muss. Nur in einem gereinigten Herzen, und das wurde auch im Epheserbrief beschrieben, dass die Gemeinde geheiligt ist. Ein geheiligtes Gefäß, was Gott gebraucht für sich. Nur in einem gereinigten Herzen und gereinigtem Leben, das gereinigt ist durch das Blut Jesu, können wir Überwinder sein. Und derjenige kann nur ein Überwinder sein und Glaubenssieg behalten bis ans Ende. Bis zu dem Tag, wo wir Jesus sehen, wie er ist. Das meinte ja auch der Apostel Johannes. Die Apostel, wir bewundern sie auf der einen Seite, weil sie so ein hohes Amt bekommen haben. Wir beneiden sie vielleicht sogar deswegen, weil Gott zu ihnen gesprochen hat und ihnen besondere Weisheit gegeben hat. Aber wir lassen oft außer Acht, dass sie große Leiden ertragen mussten. Mehr als wir. Auch Johannes, der ja verbannt war auf die Insel Patmos, ganz in die Wüste, ganz allein, da an Orten abseits von der Gesellschaft, weil er doch dem Römischen Reich ein Dorn im Auge war, da erhielt er aber doch Gottes Wort, die Offenbarung. Er hatte Leid auf der einen Seite, aber die enge Verbindung zu seinem Heiland. Und deswegen konnte er sagen, In 1. Johannes 3, wir kennen diese Verse, diesen Jubelruf, der mitten im Leid dahin geht, wir werden Jesus sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und darauf freuen wir uns. Darauf freuen wir uns, denn er ist auch jetzt schon bei uns. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen. Gottes Kinder heißen sollen. Das heißt, wir sind bereits schon in den Familienstand Gottes erhoben worden. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Johannes hätte auch sagen können, darum bin ich jetzt vom Römischen Reich abgesondert worden, sie kennt ihn nicht. Ich bin äußerlich in Zwänge, auch in Entbehrung geraten, aber innerlich gehöre ich zur Familie Gottes. Das weiß ich. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Das heißt, es ist diese Deckungsgleichheit. Die Reinheit durch Jesus Christus ist dann auch der Raum für die Bewahrung, ist dann auch die Rüstung Gottes, die uns umgeben kann. Darin pulsiert die Freude, auf den Tag Jesus zu sehen, und darin äußert sich auch die Kraft, Widerstand zu leisten. Gegen die Listigen, und das Wort listig müssen wir dabei sehr betonen, die listigen Angriffe des Satans. Der Satan greift nie offen an, so das würdest du gleich merken. Er greift immer versteckt an, in der Hoffnung, dass wir es nicht merken. Dann kann er uns am besten gängeln. Das heißt, wir brauchen eine Hyperwachsamkeit, eine Wachsamkeit, die wir Menschen nicht produzieren können, um mitzukriegen, was der Teufel tut. Es wird ja in manchen Gemeinden und Kirchen und Gemeinschaften überhaupt nicht mehr davon gesprochen, dass es den Satan gibt. Scheint es überhaupt nicht zu geben. Und es ist ein wunderbares Machwerk seinerseits, denn wenn er sich verleugnen kann, dass er gar nicht da ist, dann kann er machen, was er will. Und keiner merkt es mehr. Keiner merkt es mehr. Also in dieser Rüstung Gottes bleiben, da bleiben wir drin, wenn wir die Reinigung fortwährend zulassen, so wie es Johannes schreibt, wer solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich gleich, wie er auch rein ist, damit wir dann also auch widerstehen können und dem Auftrag nachkommen können, den Jesus Christus selber in dieser Welt begonnen hat und fortführen will, nämlich allen die Erlösung durch ihn zu verkündigen. Also wo Sünde noch Raum hat, bewusste Sünde beherbergt wird, kann sich die Widerstandskraft gegen die listigen Anläufe des Teufels nicht erzeigen. Die Waffenrüstung ist da nicht komplett. Darum müssen wir alles ablegen, was das Wirken des Heiligen Geistes hindert. Selbstgerechtigkeitsgedanken zum Beispiel, Sattheit durch Wohlleben, man kann ja so träge werden. Da sagte mir jemand jetzt im Seniorenheim immer wieder, holt, also heute geht's mir nicht gut, das Essen hat so gut geschmeckt, ich bin so satt und deswegen so träge und so müde. Hat mir denn jemand mehrere Male erzählt, sage ich, sehr gut, wenn es geschmeckt hat, ja. Aber eben die Folge ist dann, dass man manchmal blockiert ist. Wird man müde, hat, was man sich vorgenommen hat, kann man gar nicht mehr durchführen. Ach, das verschiebt man dann auf morgen. Ja? Und so kann es geistlich auch gehen, dass man einfach zu satt wird und dadurch dann auch träge. Wir denken dabei spontan natürlich auch an die Gemeinde zu Laodicea, die auch gesagt hat, wir sind satt. Ja, was fehlt uns eigentlich noch? Und dabei waren sie also nicht mehr auf dem Wege, das Evangelium zu verkündigen. Wir sind also berufen zum Sieg an dem bösen Tag, der böse Tag kann ja der persönliche böse Tag sein, die Anfechtung, und der böse Tag in dieser Weltgeschichte und Weltgeschicke, wenn der Antichrist auftritt. In 1. Korinther 15 wird ja auch gesagt, dass wir diese bösen Tage, die persönlichen bösen Tage, im Blick auf Jesus Christus überwinden können. Und wenn wir bei ihm bleiben, überwunden haben. Ich lese da mal ab Vers 56, 1. Korinther 15, der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest. Also darum, um des Sieges willen, den wir dort bekommen haben. Wir sind berufen, im Sieg Jesu zu leben, damit wir an dem bösen Tag der persönlichen Anfechtung und der Anfechtung in der Welt Widerstand leisten können. Darum, weil wir Sieg haben in Jesus Christus, seid fest, unbeweglich und nehmt immer mehr zu am Werk des Herrn. Also das Werk des Herrn darf sich in diesem Freiraum des Sieges Jesu ausbreiten. Viele Christen haben ja heute den Eindruck, es geht alles rückwärts. Und es sinkt alles in sich zusammen. Steht nicht geschrieben. Es soll ausgebreitet werden. Die Siegeskraft soll immer mehr zunehmen. Das Werk unter dieser Siegeskraft soll immer deutlicher und prägnanter werden. Nicht zurückgehen. Ausweiten. Und das im persönlichen Glaubensleben, wie im Gemeindeleben, wie in der Gemeinde der ganzen Welt. Dass eure Arbeit, denkt daran, nicht vergeblich ist. Und dann kommt immer der kleine Zusatz, das liest man oft nicht mit. Man bleibt bei nicht vergeblich ist stehen. Da steht aber in dem Herrn. Ansonsten ist sie ganz vergeblich. Alles, was wir machen, ist vergeblich. Aber die Arbeit in dem Herrn, in seinem Sieg, ist nicht vergeblich. Die dringt immer durch, die expandiert immer, die ist durch nichts aufzuhalten, weil Jesus nicht aufhaltbar ist. Böse Tage sind also allgemeine Anfechtung, die uns den Glauben und die Hoffnung zu Gott streitig machen wollen. Streitig machen wollen, dass wir sagen, so, ach, das hat ja keinen Zweck mehr. Ach, und das ist jetzt aber auch schlimm. Und die Welt ist ja so schlimm. Und was können wir überhaupt noch ausrichten? Das sind die bösen Tage. Wir lassen die Glaubensflügel hängen, gucken nur noch auf die böse Welt. Naja, hoffentlich kommt der Herr bald. Ja, das ist Resignation. Das will der Widersacher erreichen. Die Anfechtung, die uns Glauben und Hoffnung zu Gott streitig machen wollen. Widrige Situationen, wie sie auch Paulus erfuhr, sollen dazu dienen, den Sieg Jesu, sprich die Waffenrüstung, nicht mehr anzuziehen und nicht mehr darin zu leben. Lesen wir mal, was er dort erlebt hat, der Apostel Paulus, der ja auch den Brief an die Epheser schrieb. In 2. Korinther 11, also ich muss sagen, ich habe das noch nicht so erlebt und ich weiß nicht, wie ich jetzt gleich reagieren würde, wenn ich das alles miterleben müsste, was er erlebt hat. Ja, wir lesen das so leicht darunter, aber das ist schwer, was er erlebt hat. Er hat hier so eine richtige Liste aufgestellt. Er sagt, Vers 23, ja, die anderen sind auch Diener. Ich bin es wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe mehr Schläge bekommen. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich war oft in Todesnöten. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche weniger 1. Ich bin 3-mal gestäupt worden, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr durch Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüder, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Also da kann man wirklich langsam den Glauben verlieren, wenn man das alles durchmacht, ja? Und das ist das, das sind diese Anfechtungen, die Situation, die uns von Hoffnung und Glaube trennen wollen. Dass wir dann sagen, also da hat's ja dann nun wirklich keinen Zweck mehr, hier weiterzumachen in dieser Welt. Herr, erlöse mich doch. Aber was sagt er auch in demselben Brief gleich am Anfang, bevor er diese Aufzählung gibt, in Kapitel 2, Vers 14, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt. Und jetzt ist wieder kein Punkt gesetzt, sondern es geht weiter in Christus. Also er spricht nicht von einem persönlichen Sieg und somit auch nicht von einer persönlichen Waffenrüstung, sondern von der Waffenrüstung Gottes. Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart dadurch den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Wir haben nichts zu sagen, wir haben nichts zu bringen, wollte er sagen. Nur durch den Sieg Jesu, in dem wir stehen, offenbart sich etwas von Gott, was den Menschen hilft. Ein Mensch, der redet, wenn er ohne Jesus redet, nur fromm. Aber Frömmigkeit hilft keinem. Keinem. Frömmigkeit ist nur eine Gefühlsduselei. Hilft überhaupt keinem. Wenn es schwierige Situationen gibt, hilft Frömmigkeit überhaupt nicht mehr. Aber die Offenbarung des Sieges Jesu hilft. Deswegen in Christus allezeit Sieg, egal wie lang die Latte ist der schwierigen Situation, in die ich gekommen bin, hätte Paulus sagen können. Es geht aber auch um die Versuchung an dem bösen Tag, also an dem bösen Tag. Das ist ja die Zeit der Offenbarung des Antichristen. Von der Zeit, der Herr Jesus sagt, es wird eine Zeit geben, so schrecklich, wie es noch nie war. Und auch nie mehr sein wird. So schrecklich. Das hat die Welt noch nicht gesehen, was da kommen wird. Ja? Und doch sollen die Gläubigen, die da noch sind, Widerstand leisten können. In Offenbarung 3, Vers 10 wird ja gerade dieser Erweckungsgemeinde das sehr nahe gebracht und wird ihr gesagt, wenn ihr bei mir bleibt, Philadelphia, dann werde ich euch bewahren vor diesem bösen Tag. Offenbarung 3, Vers 10. Weil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Das ist ein böser Tag. Widerstand leisten könnt an dem bösen Tag, in der Waffenrüstung Gottes bleiben. Es steht auch in 2. Thessalonicher geschrieben über diese böse Zeit, die ja sich doch anbahnt, jetzt schon, zwar aber ist sie noch nicht ausgereift, aber wir merken die Anfänge dorthin. Das schreibt der Apostel Paulus auch in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4, lasst euch nicht von niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde. Das ist das Kind des Verderbens. Der ist der Widersacher und überhebt sich über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Der böse Tag. Die Gemeinde Jesu oder die da noch vorhanden sind, erleben ja einen Anfang mit. Bis die Vollendung kommt, wie wir sie auch in Offenbarung 11 lesen, wo dann plötzlich schon vorschauend die Herrlichkeit derer gesehen wird, die dann den ewigen Lohn empfangen, nämlich die bei Jesus geblieben sind. Da steht unter dem Thema der siebten Posaune, wo die Regierung Christi vorausgesehen wird, Da heißt es, es sind nun die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Stühlen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und warst, dass du hast angenommen deine große Kraft und herrschest. Und die Heiden sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit der Toten, zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Und es ist die Zeit gekommen, zu verderben die Erde, diejenigen, die die Erde verderbt haben. Bis dahin soll also der Widerstand auch unter den Gläubigen durch diese Waffenrüstung gegen die listigen Anläufe des Satans geleistet werden können. Seine Herrschaft, die Herrschaft Satans, wird ja durch den Hauch des Mundes Gottes zerstört werden zu dieser Zeit. 6 Stücke haben wir in unserem Textabschnitt gelesen, die die Waffenrüstung ausmachen. Das 7. wäre das Gebet, da kommen wir noch zu. Erstens ist die Wahrheit genannt. Wer also in der Bewahrung und wo die Gemeinde Jesu in der Bewahrung bleiben will, muss die Wahrheit präsent bleiben. Steht umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Das heißt, mit Jesus Christus, bleibt in seiner Nähe. Er ist die Wahrheit. Und wenn er in uns lebt, dann lebt mit ihm der Geist der Wahrheit in uns. Wahrheit, das bedeutet ja immer wieder Erkenntnis auch über sich selbst haben zu wollen, wie verkehrt und schlecht man selber ist. Ich will es immer gerne wissen für die anderen, aber will ich es noch wissen über mich selbst? Wie verquer ich bin, kann man ja unterschiedliche Worte sagen, wie verkorkst ich bin, dass ich eigentlich gar nicht das bin, was ich sein sollte und sein will, dass es Jesus nur ist in mir, dass ich überhaupt keinen Vorrang habe vor irgendeinem Bruder, vor irgendeiner Schwester. Ich bin eher schlechter als die anderen, nicht besser, von Natur aus. Das sind Erkenntnisse, die aus der Wahrheit kommen. Der Teufel sagt uns das Gegenteil, du bist besser als der andere. Das ist Stimme des Teufels. Ja, wenn der andere mal so werden würde, wie ich bin, das ist die Stimme des Teufels. Nein, in der Wahrheit, das ist Waffenrüstung. Herr, ich bin nichts, du bist alles. Was ich bin, das bin ich nur durch dich, wenn da etwas Gutes rauskommt. Ansonsten produziere ich nur Schaden. Du bist die Wahrheit. Und diese Wahrheit redet durch den Heiligen Geist in uns und handelt in uns. Diese Wahrheit redet das Richtige. Diese Wahrheit tut das Richtige. Und dadurch kann uns der Widersacher nicht zu Fall bringen. Sobald wir uns auf uns berufen, bringt er uns zu Fall, denn er weiß, wir können ihm nicht widerstehen. Solange wir uns aber auf Jesus, der die Wahrheit ist, berufen und seine Wahrheit gerne annehmen, kann er uns nicht zu Fall bringen. Was wir reden, miteinander, das soll Wahrheit sein. So haben wir es ja auch gelesen hier im Epheserbrief, nicht? Ein jeder rede mit dem anderen Wahrheit. Das ist aber nicht die Wahrheit, die ich mir ausdenke. Das ist nicht die Wahrheit. Sondern man kann ja auch das, was ich als Wahrheit denke, so kaschieren, dass es ja doch Lüge ist. Ich sage nicht alles. Es geht um die Wahrheit des wahren Lebens. Ein jeder rede mit dem anderen diese Wahrheit. Diese Wahrheit. Wer ist Jesus? Was ist Jesus? Was ist er für mich? Was ist er für dich? Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Das kann natürlich der Mensch, der nicht Jesus gehört, nicht tun. Denn was wir reden miteinander, vielleicht manchmal sogar auch übereinander, das hört auch die Engelwelt der Finsternis. Die gehört genau zu. Und wir reden vielleicht manches so im Verborgenen und sie hört mit und kolportiert es dem anderen. Der Satan arbeitet sehr listig und sehr fein. Im Prediger 10, Vers 20 steht ja dieses wunderbare Wort diesbezüglich, dass das weitergetragen wird, dass ins Verborgene hineingehört wird, dass der Widersacher zuhört, um gegebenenfalls das, was wir da reden, gegen uns zu verwenden. Ja? Prediger 10, Vers 20. Fluche dem König nicht. Jetzt könnten wir sagen, gut, bis hierher verstehe ich das. Es geht aber weiter. In deinem Herzen, also im Verborgenen. Und fluche dem Reichen nicht in deiner Schlafkammer. Musst du gar nicht öffentlich auf der Straße machen. Denn die Vögel des Himmels führen die Stimme weiter. Und die Fittiche haben, sagen es weiter. Also da wird immer zugehört, was auch im Verborgenen gesagt wird, was wir vielleicht über andere sagen und so weiter. Und das wird gegen uns verwendet. Und da werden wir schwach gemacht, geistlich, wenn es schlecht ist, was wir sagen. Ja? Ist es aber aus der Wahrheit, dann birgt es auch ein Segen für diejenigen, die aus der Wahrheit heraus betrachtet werden, für die gebetet wird. Das hören die vielleicht gar nicht, dass ich für sie bete aus der Wahrheit. Aber sie werden gesegnet dadurch. Sie verspüren das irgendwie nicht und Geschwister sagen ja, das habe ich gemerkt, dass für mich gebetet wurde. Aber sie haben die Beter nicht gesehen. Als Gläubige sollen und müssen wir in dem Sieg bleiben. Ich lese mal noch 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Da kommt nämlich zur Sprache, was geschieht mit denen, die nicht in der Wahrheit der Waffenrüstung sind und bleiben. Sie werden völlig schutzlos. Schutzlos den Angriffen des Feindes ausgeliefert. 2 Vers 10. Ich lese mal Vers 9 dazu zum besseren Verständnis. Ihm, dessen Zukunft, also dem Widersacher, geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren wären, darum, dass sie die Liebe zur Wahrhaftigkeit, zur Wahrheit nicht haben, angenommen, damit sie selig werden könnten. Sie sind der Verführung, die Wahrheit nicht annehmen, ausgesetzt. Sie können nicht dagegen. Sie müssen mit allerlei Irrtümern sich belasten lassen. Vers 11, darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Sie denken, die Lüge sei Wahrheit. Ja, so raffiniert kann das dann zugehen. Darum gegürtet sein um die Lenden mit Wahrheit. In Epheser 4 haben wir Folgendes dazu gelesen, Vers 24 und 25, das möchte ich mal wiederholen, damit es in diesem Lichte auch verstanden, noch besser verstanden werden kann. In Kapitel 4, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit dem Nächsten, zumal ihr untereinander Glieder seid, also umgürtet mit der Wahrheit. Das zweite ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit muss auf unserer Seite sein. Und da merken wir sofort wieder, es geht nicht hier bei der Gemeinde um eine persönliche Gerechtigkeit, ein gerechtes Verhalten, sondern das Geschenk der Gerechtigkeit. Seid angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Jesus Christus erworben hat für uns am Kreuz. Was mit dem Reden in der Wahrheit gemeint ist, bezieht sich also hier genauso auf das Handeln in der Gerechtigkeit. Jesus ist die Wahrheit. Und nur er hat die Gerechtigkeit ans Licht gebracht, die wir brauchen und die uns vor Gott leben lässt. Er hat uns gerecht gemacht durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben. Und in dieser Gerechtigkeit im Heiligen Geist sollen wir auch wirken. Also angezogen mit dieser Gerechtigkeit. Ich lese uns da mal zwei Stellen. Römer 3, Vers 24 und 25 steht: Wir werden ja ohne Verdienst gerecht aus der Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, den Gott vorgestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete in dem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld. Und in diesem Zusammenhang 1. Johannes 3, 7 bis 8 und besonders den Vers 8, da heißt es: Kindlein, lasst euch von niemand verführen. Wer Recht tut, also umgürtet mit Gerechtigkeit und darin Recht tun, der ist gerecht, weil gleich wie er, wie Jesus, gerecht ist. Wer aber Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist aber erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Also wer nicht in dieser Gerechtigkeit handelt, muss also Sünde tun. Er hat keinen Schutz. Paulus klagte ja einmal über sich, über sein Leben ohne Schutz Christi und sagt: Ich will immer das Gute tun. Und was ist es unterm Strich? Schlecht. Nichts gelingt mir, überhaupt nichts. Vor den Menschen vielleicht schon. Denn an anderer Stelle hat er gesagt: Nach dem Gesetz war ich unsträflich, war ein Pharisäer. Die Leute haben aufgeblickt zu mir. Vor denen galt ich was, aber vor Gott gar nichts. Der Teufel hat auch keinen Respekt gehabt vor mir. Ich wollte das Gute tun und ich habe das Böse getan. Ja, und das ist das hier. Wer in der Gerechtigkeit handelt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Also Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus, seine Waffenrüstung. Gerecht handeln heißt also nach dem Willen Gottes handeln. Nicht nach eigenem Willen handeln, nach dem Willen Gottes handeln. Nur das kann ein gerechtes Handeln sein und ist gerechtes Handeln. Wir haben das im Epheserbrief am Anfang gelesen, in Kapitel 2, Vers 9 bis 10, dass wir nicht aus Werken, die wir getan haben, gerecht geworden sind, sondern durch den Herrn. Wir sind sein Werk. Wir sind geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Darin. Also Werke, die Gott getan hat, seine Gerechtigkeit. Und somit handeln wir auch in ihm Gerechte in gerechten Werken. Waffenrüstung Gottes. Das dritte, die Bereitschaft, sich von dem Herrn senden zu lassen, um an seinem Werk tätig zu sein. Das Werk, Menschen mit der Rettungsbotschaft und der Auferbauung der Gemeinde zu betrauen. Ich lese da nochmal den Vers 15, an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben, das Evangelium des Friedens. In Jesaja 6 wurde ja auch diese Frage gestellt von Gottes wegen: Wen kann ich senden? Wer will mein Bote sein? Jesaja sah den Himmel offen, bekam eine Vision und sah den hohen und erhabenen Herrn auf seinem Thron sitzen. Der Saum füllte den ganzen Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Einer rief zum anderen die Heiligkeit Gottes aus: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. So stark riefen sie die Heiligkeit aus, dass die Überschwellen bebten dort in der Vision vom Tempel, von der Stimme ihres Rufens, und das Haus war voll Rauch. Und was sagte dann Jesaja? Weh mir! Ich kann keine Gemeinschaft haben mit dieser Heiligkeit Gottes. Ich bin unreiner Lippen. Ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog ein Seraphim, einer zu ihm, und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte den Mund Jesajas an und sagte: Siehe, hiermit sind deine Lippen nun gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt. Jetzt könnten wir sagen, gut, jetzt ist ja alles bestens. Aber dann kam die Frage nach der Willigkeit. Er hörte eine Stimme: Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und dann die Antwort von Jesaja: Hier bin ich, sende mich. Also fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Gestiefelt. Waffenrüstung Gottes, Rüstung Gottes. Bin ich in diesem Willen? Hier bin ich, sende mich. Ich will dein Bote sein, wo auch immer du mich hinsendest. Das ist also keine Eigeninitiative. Ich werde mal das Evangelium jetzt verbreiten. Und ich stimme Luther total zu, wenn er gesagt hat, gerade über die, die meinten, das tun zu wollen. Er sagt, wenn du den Auftrag nicht hast von Gott, ein Prediger des Evangeliums zu sein, ein Priester, dann flieh mehr als vor der Hölle, vor diesem Amt. Denn du weißt nicht, was du erwählst, wenn du das tust. Ja, wir haben ja einiges gelesen von Paulus, was er für Nackenschläge hatte, äußerlich gesehen. Und das ist so. Wir müssen in der Waffenrüstung, nur darin können wir diese Aufgaben erfüllen, die Gott von uns fordert. Ich reinige dich, sagt der Herr, und dann kannst du mir die Frage beantworten, ob ich dich senden darf, willst du dann ja sagen. In Jesaja 52, Vers 7 heißt es ja, auch wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die Frieden verkündigen, die Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König. Und auch David, der ja auch Prophet war, so wird er ja auch bezeichnet in der Apostelgeschichte, betete in Psalm 25, Vers 4: Herr, zeige mir deine Wege. Also nicht, ich will dir irgendwie folgen, irgendwie, ich denke mir schon einen guten Weg aus, wie ich dir Gutes tun kann. Zeige mir deine Wege. Ich will auf deinen Steigen wandeln. Wenn wir in diesem Lichte also die Waffenrüstung Gottes für uns sehen, merken wir, es hat immer mit der Gegenwart Jesu zu tun. Gemeinde Jesu kann nur bestehen durch diese Ausstattung, die Gott selbst dem Menschen gibt. Als viertes noch, wir sind dort gleich durch, kommt der Schutzmantel gegen die Anläufe des Feindes im Glauben, wird uns der Glaube genannt. Jakobus schreibt er in seinem ersten Brief oder beziehungsweise überhaupt im Brief im ersten Kapitel, schreibt er, dass wenn wir nicht mehr glauben, ist jedes Gebet vergebens. Jedes vergebens. Wo der Glaube nicht mehr die Gebete trägt, können sie nicht erhört werden und sind sie nicht erhörlich. Hier steht dann: Er bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben wird. Solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange. Also das heißt, er kann zwar denken, dass er was empfängt, manchmal empfängt er ja was, aber nicht vom Herrn. Und das, was er dann empfängt, wird in die Länge gesehen nicht gut sein. Im Augenblick erscheint es gut. So wie der Teufel zu Jesus gesagt hat: Schau dir mal alle Schätze dieser Welt an, den Reichtum, die Herrlichkeit. Sieht doch gut aus. Kannst du haben. Könnte ein erhörliches Gebet werden, wenn du niederfällst, mich anbetest. Kriegst du alles. Aber am Ende, was steht am Ende? Da steht Finsternis und Dunkelheit. Das heißt also, wer nicht mehr im Glauben bietet, sondern zweifelt, soll nicht denken, dass er etwas vom Herrn empfängt. Ein Zweifler ist nämlich unbeständig in allen seinen Wegen. Darum haben wir gelesen, dass der Glaube zu dieser Waffenrüstung unbedingt gehört zu der Waffenrüstung Gottes, in die wir eingehüllt sein sollen. Ergreift den Schild des Glaubens. Dieser Glaube kann alle Pfeile des Widersachers auslöschen, weil, egal was passiert, gesagt werden kann, wie im Psalm 73, Vers 26, dennoch. Was ist passiert? Dennoch. Dennoch bleibe ich bei dir. Ja, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Das kann ich nicht aus mir heraus sagen. Das ist nur durch den Glauben im Heiligen Geist möglich. Dennoch, damit könnt ihr auslöschen alle Pfeile des Bösewichtes. Die Glaubensväter behielten stets den Sieg. Wir lesen allein im 11. Kapitel vom Hebräerbrief am Anfang von 12, ich lese sie nicht alle, aber ich sage das nur, von 12 Glaubensgeschwistern der Vergangenheit, die nur durch Glauben unglaublich große Dinge tun konnten, und zwar im Auftrag Gottes Werke ausüben konnten, die sie selber sonst nicht gemacht hätten. Ob das jetzt nun der Abel war, der Henoch, der Noah, Abraham und Sarah, Isaak, Jakob, Josef und so weiter. Und dann heißt es nachher in Vers 32, was soll ich denn noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte, von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten, die alle durch den Glauben Königreiche bezwungen haben, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißung erlangt, der Löwenrachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, des Schwertes Schärfe entronnen, sind kräftig geworden, aus der Schwachheit sind stark geworden, im Streit haben fremde Heere da niedergelegt, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, andere sind zerschlagen und haben keine Erlösung angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Und so weiter. Alles durch den Glauben. Aber wo dieser nicht mehr ist, ist auch die Abwehr der Pfeile des Bösewichtes nicht möglich ist. Glauben heißt siegen. Wenn ihr im Alten Testament lest, dann lest ihr ja auch die Widerstände, die immer gegen Juda ins Feld geführt worden sind. Da gab es ja einmal so ein Bündnis zwischen dem syrischen König und dem König des Nordreiches Israel. Und beide machten sich auf gegen Juda. Und da sprach der Herr dann zu dem König Judas: Fürchte dich nicht. Bleibe einfach bei mir, unternimm nichts. Und dann steht dieses eine Wort da, auch in Jesaja 7,9. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Nicht? Wir merken, wie wichtig das ist mit dem Glauben. Ja? Das Schild des Glaubens, dann bleibt ihr fest. Dann kommt der Helm des Heils noch. Das ist erfüllt in dem Bewusstsein vom Heiligen Geist der Hoffnung. In uns, der Hoffnung. Im Römer 5, Vers 5 steht ja, Hoffnung lässt uns nie zu Schanden werden. Hoffnung. Oder 1. Thessalonicher 5, lese ich mal in diesem Zusammenhang noch, Vers 8 und 9. Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung. Zur Seligkeit. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Unser Haupt ist ja der Befehlssitz für unseren natürlichen Menschen und dieser soll unter der Führung des Heiligen Geistes stehen bleiben. Damit immer Hoffnung, egal was dort kommt, die Hoffnung zu Gottes Handeln vorhanden bleibt. Der Herr kommt nie zu spät, er wird es gut machen. Wir werden durchkommen, wir werden nicht zu Schanden werden. Das ist der Helm der Hoffnung, allerdings im Heiligen Geist. Lieblosigkeit und Ungeduld können allerdings diese Hoffnung schwinden lassen. Darum lesen wir auch im Thessalonicher 5, 1. Thessalonicher, den Geist dämpft nicht. Dämpft nicht den Geist. Die Hoffnung soll bei euch bleiben. Kommen wir noch zu dem letzten, sechste Teil. Ist Gebrauch des Wortes Gottes, Schwert des Geistes. Wenn wir tatsächlich als Gemeinde Jesu den listigen Angriffen des Teufels, nicht der Menschen schlechthin, sondern des Teufels widerstehen wollen, können wir ihm nie mit Diskussionsargumenten aus menschlicher Sicht widerstehen. Nie. Der Teufel kann nur in die Schranken mit dem Wort Gottes gewiesen werden. Schwert des Geistes. Wir kämpfen also nicht auf unsere Meinung oder unser Verständnis hin, sondern aufgrund des Wortes Gottes. Es steht geschrieben. Jesus Christus selbst antwortete dem Feind dreimal, als er versucht worden ist in Matthäus 4, mit dem Worte Gottes. Es steht geschrieben so. Es steht geschrieben so. Das steht auch geschrieben. Also nun, hau ab. Weiche von mir. Weil geschrieben steht. Er diskutierte nicht mit dem Teufel über materielle, menschliche Dinge, sondern das Wort Gottes. Es ist so wichtig, dass unser Herz davon erfüllt wird, damit wir uns auch an die Verheißung erinnern. Und wir denken da auch an Kolosser 3, Vers 16, lasset das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Dann wird der Feind dort geschlagen, wo er geschlagen werden muss. Denn das Wort Gottes entlarvt und richtet. Entlarvt, wir wissen Hebräer 4, da heißt es ja auch, es dringt durch, bis das es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Und es richtet, so wie wir es in Offenbarung 19 lesen, dass das Schwert aus dem Munde des Herrn wird den Feind zunichte machen. Ja, können wir dort nachlesen. Er ist das Wort Gottes, so wird er beschrieben dort. Also die Summe der Aussagen über diese Waffenrüstung Gottes heißt, überwinde das Böse, weil Jesus Christus für dich, für uns überwunden hat. Sein Sieg ist mein Sieg, ist unser Sieg. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Seine Wahrheit ist dann meine Wahrheit. Sein Friede ist auch mein Friede. Sein Glaube ist dann auch mein Glaube und sein Heil ist mein Heil. Sein Wort ist dann mein Wort und sein Geist ist mein Geist. Und darum die Aufforderung, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, mit dem, was du geschenkt bekommen hast vom Herrn. Das ist der Sieg der Gemeinde Jesu. Und damit kommen wir durch bis ans Ende, bis zur Herrlichkeit.